Manchmal braucht es Geschichten, die uns ein bisschen wachrütteln, die nicht nur unterhalten, sondern auch Fragen stellen. Genau so ein Buch wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Alice im verwundeten Land von Robert Siegel. Er ist Autor, kommt aus der Region Nürnberg und arbeitet als Lehrer, unter anderem auch als Rallye-Lehrer. In seinem Buch landet ihr zu Alice nicht im Wunderland, sondern in einer Welt, die unserer ziemlich ähnlich ist. Nur ein bisschen schärfer und ein bisschen unbequemer, würde ich sagen. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Robert, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
Du bist jetzt Lehrer, Autor. Wie kommt man denn von Biologie und Rallye-Unterricht zu einer politischen Satire?
Ja, ich finde, dass meine beiden Fächer so das ganze Spektrum des Lebens und der Gesellschaft abdecken. Und da verorte ich auch meine Alice drin, einfach um zu zeigen, wie unsere Gesellschaft ist, wie sie sich vielleicht entwickelt und was wir dagegen tun könnten.
Mhm. Wann hast du denn gemerkt, Schreiben ist jetzt mehr für dich als nur ein Hobby?
Das liegt schon sehr, sehr lange zurück als Teenager, so ganz klassisch angefangen mit Liebesgedichten, die nichts gebracht haben.
Mhm.
Und ich habe dann einen guten Kumpel kennengelernt, der auch schreibt und bin dann da dabei geblieben, weil Schreiben gerade als Teenager ist ein sehr einsames Hobby, auch ein bisschen schräg, gerade als Junge vielleicht. Und ja, ich hatte dann immer wieder Weggefährten, die mich dann ein Stück weit begleitet haben.
Mhm. Gibt es denn für dich irgendwie Themen, die dich so beschäftigen, dass du sie heute auch noch aufschreibst?
Ja, ich kam immer so ein bisschen aus der Kritikecke und mittlerweile beleuchte ich meistens Figuren, die am gesellschaftlichen Rand stehen oder Themen, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also ich habe mein Debütroman Ein Schaben, da geht es um jemanden, der Depression hat und dann werden die Menschen um ihn herum charakterisiert, die Familie, die damit umgehen muss und auch teilweise nicht gut kann. Und ich schreibe auch Kurzprosa, zusammen mit einem Fotografen aus Erlangen machen wir so Bild-Foto-Bände und da geht es auch vor allem um Figuren, die eigentlich schon über den Rand der Gesellschaft hinausgefallen sind.
Mhm. Und jetzt zu deinem aktuellen Buch Alice im verwundeten Land. Der Titel, der klingt jetzt vertraut, aber auch irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht auch verstörend. Was steckt denn dahinter?
Ich habe mir die bekannte Geschichte Alice im Wunderland vorgenommen und habe sie ein bisschen verändert, um so ein Spiegelbild für unsere Gesellschaft gerade darzustellen. Weil Alice im Wunderland, also das Original, war damals auch eine politische Satire. Es wird dann oft jetzt auch als Kinderbuch bezeichnet. Ich glaube, das ist es gar nicht unbedingt, sondern ich wollte halt zeigen, welche Fehler Demokraten und Demokratinnen gerade machen und was wir vielleicht dagegen tun können, dass der Rechtsruck nicht mehr so stark in unsere Gesellschaft reinschwappt.
Und jetzt wird es besonders. Robert hat uns auch einen kleinen Ausschnitt aus seinem Buch mitgebracht.
Ja, es ist meine Lieblingsstelle im Buch, nämlich etwas, was uns Mut machen kann. Alice trifft auf sehr bunte Blüten, die sie schrumpfen lassen und schwächen.
Spannend, hören wir mal rein.
Ein unruhiges Blumenmeer, wie sie es noch nie erlebt hatte. Blüten in den verschiedensten Formen, Farben und Größen. Und sie beugten und bewegten sich trotz der herrschenden Windstille, um wahrhaftig miteinander zu tuscheln, um lautsprossig miteinander zu singen, und wandten ihre Kronblätter in Richtung von Alice und wieder zurück zu ihren Nachbarblumen. Ungewöhnlich vielfarbig für diese Jahreszeit, stellte Alice fest. Ein wenig mehr Konformität und vor allem Besonnenheit wäre angebracht. Sie wandte sich der nächststehenden Pflanze zu und sprach sie an. »O, du Tigerlilie, kannst du etwas sprechen?« »Selbstredend können wir unsere Stimmen erheben«, bestätigte die Lilie, »wenn es denn notwendig ist für das verwundete Land.« Die Blume hob eins ihrer Blätter an, auf dem in großen, grellen Buchstaben »Das verwundete Land ist bunt« geschrieben stand. Alice war so verblüfft, dass sie zeitweilig keinen Ton mehr herausbekam, wie denaturiert dieses Land doch war.
Also da hört man auf jeden Fall raus, dass deine Alice nicht im Wunderland gelandet ist, sondern in einer ja, ziemlich kaputten Welt. Was war jetzt eigentlich die Grundidee dahinter?
Die Grundidee wurde geboren bei den Massenprotesten letztes Jahr, als immer wieder auch Demonstrierende mit einem Schild gelaufen sind, Alice im Wunderland. Und ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich ein spannender Gedanke, welche Politik würden denn diese Figuren aus Alice im Wunderland machen, wenn sie politisch wären? Also der Hutmacher, die Grinsekatze, die blaue Raupe, das sind ja alles sehr skurrile Figuren, die man kennt.
Mhm.
Und welche politische Strömung hätten die?
Warum ist jetzt dein Buch eine politische Satire geworden und nicht unbedingt ein klassischer Roman?
Ich bin sehr, sehr enttäuscht und auch beleidigt von der Politik der letzten Jahre. Und dem hätte ich gerne was entgegengesetzt. Und mein Fokus soll nicht so drauf liegen, was alles schlecht ist und was uns für Gefahren drohen, sondern soll so eine Diskussionsgrundlage sein, dass wir wieder mehr ins Sprechen kommen und uns bewusst werden, was wir eigentlich Gutes an der Demokratie haben und wie wir die wieder ein bisschen stärken können.
Mhm. Du sprichst jetzt Themen wie Demokratie, Sprache, gesellschaftliche Entwicklung an. Hast du denn das Gefühl, dass sich jetzt gerade etwas verändert und gibt es auch Dinge, die dich wirklich beunruhigen im Alltag?
Absolut. Also ich finde, dass das Sagbare immer weiter verschoben wird, Unsagbares wieder normal wird. Also als kleines Beispiel, der Begriff Remigration hat vor 1,5 Jahren für die größten Massenproteste des Landes gesorgt. Und mittlerweile benutzen demokratische Politiker und Politikerinnen diesen Begriff im Bundestag wie normales Wort und wir haben uns daran gewöhnt. Und das macht mir ganz große Sorgen. Und da schreibe ich dann mit Sprache eben dagegen an.
Im Vorgespräch hast du uns jetzt gesagt, dass es keine verbotenen Fragen im Interview gibt. Gab es denn beim Schreiben auch Momente, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt vielleicht zu heftig, um es wirklich in ein Buch reinzuschreiben?
Tatsächlich nicht, weil ich finde, dass wir alle mutiger sein sollten und wirklich wieder unser Fundament in den Mittelpunkt rücken sollten, nämlich das Grundgesetz und die Menschenrechte. Wir haben uns da als Gesellschaft drauf geeinigt und ich finde, wenn man sagt, aufgrund vom Grundgesetz bin ich dagegen, dass das und das gesagt wird oder finde ich die und die Pläne schwierig, dann ist das so ein Konsens, auf den wir uns eigentlich immer noch einigen können sollten. Und das ist mir wichtig, den hätte ich gern wieder in den Mittelpunkt gerückt.
Wenn man jetzt dein Buch liest, dann merkt man, da ist auf jeden Fall Kritik drin, aber auch ein bisschen Wunsch nach Veränderung. Was gibt dir denn persönlich Hoffnung?
Meine Hoffnung ist, dass wir uns, glaube ich, unsere Demokratie und unsere Gesellschaft zu schlecht reden lassen von Medien und PolitikerInnen. Ich glaube, dass diese Spaltungserzählung nicht zutrifft. Mhm. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr resilient ist und einfach auch viel sensibilisierter als früher ist gegen Sprachverrohung. Und das zeigt sich jetzt. Und dann wird immer gesagt, da ist jetzt ein Riss drin oder eine Spaltung. Und ich glaube das ehrlich gesagt nicht.
Viele Menschen schöpfen ja ihre Hoffnung aus ihrem Glauben. Spielt das bei dir auch eine Rolle? Und merkt man das bei dir auch vielleicht unter anderem in einem deiner Bücher?
Absolut. Also ich bin seit 25 Jahren gläubiger Christ. Du hast ja auch schon gesagt, dass ich Religion unterrichte. Mhm. Und für mich ist die Nächstenliebe eine ganz, ganz zentrale rote Linie für mein Leben und für mein Handeln. Und ich finde, dass jeder für sich überlegen sollte, wo so eine rote Linie verläuft. Das kann das Grundgesetz sein, das können die Menschenrechte sein. Bei mir ist es auch die Nächstenliebe. Und sich daran eben orientieren, was für einen noch okay ist und wo dann diese Linie einfach überschritten ist.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer gehen jetzt noch zur Schule oder in die Uni. Warum ist denn dieses Thema, was du im Buch beschreibst, gerade für Sie genau wichtig?
Wir brauchen die jungen Menschen für unsere Demokratie. Wir brauchen Nachwuchs, der sich dafür engagiert, dass wir eine freiheitliche Gesellschaft behalten, dass wir eben Nächstenliebe wieder in den Mittelpunkt rücken und dass wir einfach wieder ein besseres Miteinander haben und dass wir uns von diesen Spaltungserzählungen nicht blenden lassen. Also gerade Schüler, Schülerinnen, die über Social Media wirklich zugeballert werden mit Menschenfeindlichkeiten, mit verkürzten Aussagen, mit einfachen Antworten. Ich glaube, die müssen wir resilient machen, damit die dieses Spiel durchschauen.
Mhm. Siehst du genau diese Zielgruppe gefährdet?
Absolut, weil ich glaube, dass da Schule auch ein ganz zentraler Ort sein muss. Also mein Arbeitsplatz, an dem wir diese Kinder befähigen, eben nicht jedem hinterherzulaufen, nicht alles zu glauben, sondern selbst zu prüfen, auch vom Gewissen her und nicht nur von den Fakten. Und ich glaube, dass viele Elternhäuser das gar nicht mehr leisten können. Mhm. Das ist gar nicht bös gemeint, sondern die haben einfach ihre eigenen Probleme, die müssen gucken, dass sie über die Runden kommen, viele. Und da muss Schule auf jeden Fall ein wichtiger Faktor sein.
Und wie nimmst du das als Lehrer in deinem Alltag wahr?
Wenn man die Chance hat, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, sind es wahnsinnig fruchtbare Gespräche. Mhm. Weil alle Themen, die in der großen Politik verhandelt werden, landen in den Familien. Mhm. Also Miete, Abschiebungen, diese ganzen gesellschaftlichen Verwerfungen, das landet alles in den Familien und oft haben die Kinder keinen Sprachraum dafür. Mhm. Als Beispiel, als Merz gesagt hat, dass ganz viele syrische Menschen abgeschoben werden sollen, dann hatte ich Kinder im Unterricht, die einfach Angst hatten, dass sie wieder weg müssen. Das sind Gefühle und Emotionen, die muss die Schule auffangen können, um eben diese Menschen zu stärken und sagen, hey, du hast eine Würde. Du hast ein Recht, hier zu sein. Wir sind froh, dass du hier bist. Du bereicherst uns.
Mhm. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn du beruflich an deine Grenzen stößt?
Ich hatte mal eine Schülerin aus der Ukraine, die dann gefragt hat, warum ihr Onkel im Krieg kämpfen muss, wieso er nicht hier in Deutschland sein kann. Und das verfolgt mich noch nach Monaten. Da habe ich keine Antwort drauf.
Mhm, vollkommen. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern heute einen Gedanken aus unserem Interview mitgeben kannst, welcher wäre der denn und was ist denn daran so wichtig?
Überlegt euch, wo eure roten Linien sind. Gesellschaftlich und menschlich und richtet eure Gespräche danach aus. Also geht ins Gespräch mit Leuten, die nicht eurer Meinung sind, seid da offen dafür, aber sagt auch ganz klar, das hier ist eine rote Linie für mich, weil Grundgesetz oder Menschenwürde oder Nächstenliebe.